Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Dass die Schulen wieder öffnen, das wünschen sich viele. Heute geht's in Sachsen wieder los. Da dürfen die Grundschülerinnen und Grundschüler seit heute zurück in die Klassen. Wie das abläuft und wie auf den Infektionsschutz geachtet wird, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir heute über die positiven Effekte, die das Distanzlernen auf Schüler haben kann. Und wir fragen, wie Studiengänge mit hohem Praxisanteil die Online-Lehre stemmen. Dass die Bundesländer ihren Schulbetrieb an das Infektionsgeschehen anpassen müssen, das wissen wir. Und jedes Bundesland überlegt im Moment, welches Modell am besten passt. In Sachsen, da gehen die Abschlussklassen schon seit einem Monat wieder in die Schule. Seit heute dürfen auch die Grundschulkinder wieder kommen. Für sie hatte es seit Mitte Dezember nur eine Notbetreuung gegeben. Und natürlich sind die Kleinen sehr aufgeregt, dass sie heute ihre Schulfreunde wieder treffen dürfen. Wie heute in Leipzig.
Der erste Schultag seit fast 2 Monaten. Für den Drittklässler Jonas wird es höchste Zeit.
Ich freue mich schon richtig auf meine Freunde, auf meinen allerbesten Freund Marius.
Hast du den jetzt ganz lange nicht gesehen?
Ja, wir treffen uns eigentlich nur in der Schule. Mein Freund Marius hat mir zwar vorgeschlagen, wir treffen uns mal auf dem Spielplatz, aber bis dahin hat es noch nicht geklappt.
Und auch für die Zweitklässlerin Rosalie ist klar, was sie vom Schulstart hält.
Schön, weil man kann zu Hause blöd lernen.
Es ist kurz vor 8 am Morgen. Vor dem modernen Grundschulbau in der Leipziger Südvorstadt herrscht Gewusel. Jede Klasse soll etwas zeitversetzt ankommen, um die Begegnungen zu entzerren. Doch das klappt nur so mäßig. Die Eltern, die ihre Kinder heute hierher bringen, sind trotzdem überwiegend froh über die Schulöffnung.
Und das Kind freut sich auch, ist schon seit um 5 wach, vor lauter Aufregung.
Also er hat ein bisschen Notbetreuung mitgekriegt, aber jetzt ist er mit allen zusammen. Das waren nur so ein paar Leute, die da waren. Seine ganzen Kumpels waren da nicht dabei. Insofern ist für ihn jetzt auch wieder ein Neustart.
Auch dass die Kitas in Sachsen seit heute wieder für alle Kinder offen sind, ist eine Erleichterung nach wochenlanger Betreuung zu Hause.
Ja, mit einem 7-Jährigen geht das. Und diese mittlere Grundschulzeit ist wahrscheinlich so einigermaßen okay. Die Aufgaben sind wenig komplex. Das ist eigentlich alles innerhalb von einer Stunde inklusive Meckern abgehakt. Das hätte ich jetzt auch noch ein bisschen ausgehalten. Aber dass das Kita-Kind wieder im Kindergarten ist, ist schon ganz schön.
Sportlehrer Tobias Heimann kommt heute auf Skiern zum Unterricht durchs verschneite Leipzig. Weil der Sportunterricht allerdings weiterhin ausfällt, betreut er als zusätzlicher Lehrer eine erste Klasse.
Jetzt müssen wir natürlich erstmal die ganzen Kinder wieder empfangen, die jetzt 9 Wochen nicht da waren. Das wird erstmal die Herausforderung sein, auch für die Lehrer, erstmal abzuschätzen, wo die stehen. Und viele werden erstmal vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend sein, weil das jetzt eine lange Zeit war. Das ist ja länger als die Sommerferien.
Pflicht an den Schulen ist weiterhin ausgesetzt. Doch bei den meisten fällt die Entscheidung klar aus.
Also das ist ja dann nicht wie das Homeschooling, wenn die Kinder jetzt zu Hause bleiben. Also es kann natürlich in dem Umfang gar nicht gewährleistet werden, weil die Lehrer ja hier anwesend sind. Und ich möchte einfach meinem Kind die Chance geben, mit seiner Lehrerin im Präsenzunterricht zu sein. Ne? Ich möchte nicht, dass er einen Anschluss verliert, weil ich finde, dass also gerade Grundschule ist es eben auch schwer. Ja, weil die Kinder können sich selber das noch nicht erarbeiten. Ja? Es ist schwer, ein Homeschooling zu machen. Deswegen ist da der Präsenzunterricht besonders wichtig.
Der Großteil der Kinder war heute wieder im Unterricht, berichtet die Schulleiterin Petra Zapfe. Doch die Wahloption bedeutet für die Lehrerinnen und Lehrer deutliche Mehrarbeit.
Also meine Kollegen haben jetzt einen 3-geteilten Arbeitstag. Die machen vormittags Präsenzunterricht. Mittags kümmern sie sich um die Pläne für die Kinder, die zu Hause beschult werden, und abends bereiten sie den Unterricht für den nächsten Tag vor.
Sie hätte sich gewünscht, den Unterricht langsamer wieder anzufangen, vielleicht erstmal nur mit kleineren Gruppen zu starten. Kritik am Öffnungskurs der Landesregierung kommt auch von den Gewerkschaften. Verdi will FFP2-Masken für alle Erzieherinnen, denn gerade bei den kleinen Kita-Kindern, die auch mal getröstet werden müssen, sind Abstandsregeln nur Theorie. Die Bildungsgewerkschaft GEW hält die Öffnung generell für zu früh. Und neben den Lehrerinnen müsste es kostenlose Schnelltests endlich auch für Erzieherinnen geben, fordert die Landesvorsitzende der GEW, Uschi Kruse.
Und natürlich ist es auch überhaupt nicht zu erklären, nach wie vor nicht, warum eine Lehrerin in einer 4. Grundschulklasse getestet wird und die Erzieherin, die gleichen Kinder im Hort betreut, die wird nicht getestet.
Seit Monaten schon schieben sich Land, Kommunen und freie Träger gegenseitig die Verantwortung zu, wer die Tests bezahlt. Zum Neustart bietet das Land Erzieherinnen in dieser Woche nur einen einmaligen Schnelltest an. Die Landesregierung in Dresden verteidigt die Öffnungen. Die 7-Tage-Inzidenz ist zwar erst auf 65 gesunken, die Schulen sollen aber schon bei einem Wert unter 100 geöffnet werden können, verkündete Ministerpräsident Michael Kretschmer vergangene Woche.
Weil es so wichtig ist für die psychische Gesundheit, für die Bildung der Kinder, kann man diesen hohen Grenzwert möglicherweise rechtfertigen. Wird die Zeit zeigen, ob wir dabei bleiben. Großbritannien sagt, dass bei dem Thema britische Mutation eben die Kindergärten und Schulen eine größere Rolle spielen als bei der ursprünglichen Covid-Variante. Und wenn das anders ist, muss man darüber auch nochmal nachdenken.
Die Öffnung gilt erstmal nur für 2 Wochen. Ab März soll dann jeden Freitag für jeden Landkreis einzeln entschieden werden, ob die Schulen geöffnet bleiben. Steigt die 7-Tage-Inzidenz über 100, müssen auch Schulen und Kitas wieder schließen. Derzeit liegt nur noch ein Landkreis über dieser Marke.
Alexander Moritz war in Leipzig unterwegs und hat sich angesehen, wie der Schulstart für Grundschülerinnen in Sachsen heute geklappt hat. Ja, und wie es weitergeht an den Schulen in Zeiten von Corona, das ist eine Frage, die uns noch ein paar Wochen und Monate weiter beschäftigen wird. Immer wieder muss neu entschieden werden, dürfen die Kinder kommen oder nicht. Und es gibt noch an anderer Stelle viel Nachholbedarf. Bei uns hat sich ein Hörer gemeldet, der an einem Hort in einer Grundschule in Sachsen arbeitet. Und er hat eine ganz klare Forderung in Richtung Politik. Er wünscht sich mehr Tests für seine Berufsgruppe.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Mein Name ist Billy Berge-Kolb. Ich bin 23 Jahre jung und komme aus Dresden und arbeite dort in einem Hort an einer Grundschule. Insbesondere an einem Hort fühle ich mich sehr selten wahrgenommen, weil meistens dann eben nur über die Grundschule geredet wird. Und so eine Ungerechtigkeit, die fängt halt schon damit an, dass Lehrerinnen und Lehrer seit Monaten eigentlich schon jede Woche Dienstag bei uns im Arztzimmer getestet werden und dass für uns Erzieherinnen und Erzieher jetzt ab Februar einmalig die Möglichkeit besteht dazu. Und schützen können wir uns derzeit eigentlich nur mit Stoffmasken, die von unseren Trägern zwar bereitgestellt werden, aber medizinische Schutzmasken, die gibt es eben nur in sehr begrenzter Stückzahl und auf eigener Initiative unserer Leitung. Wir sind uns unisono einig, dass es irgendwie weitergehen muss, dass die Kinder auch zurückkommen müssen. Gerade die ersten Klassen haben einen enormen Bedarf. Wir sind uns aber genauso auch im Erzieherteam alle einig, dass das nicht der richtige Weg ist. Dass wir nicht mit 28 Kindern in einem viel zu engen Raum sein können, ohne dass das Infektionsgeschehen wieder explosionsartig zunimmt.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Sorgen zum Thema Corona machen sich viele. Wenn Sie Ideen oder Anregungen haben, was in der Bildung verbessert werden kann, dann schreiben Sie uns gerne. Wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen können, wird das oft mit negativen Konsequenzen verbunden. Im Distanzunterricht verlieren sie dann den Kontakt zu ihren Mitschülern und Lehrern. Manche fühlen sich isoliert oder können auch nicht mehr so gut mitlernen. Erfahrungen aus Brandenburg zeigen jetzt aber, dass Kinder auch vom Distanzunterricht profitieren können. Das beobachtet zum Beispiel ein Grundschullehrer, der seine Schülerinnen und Schüler jeden Tag zu lockeren Gesprächsrunden am Bildschirm einlädt.
Also es gibt eine ganze Reihe von positiven Aspekten. Und vielleicht versüßt uns das nachher am Ende auch den Blick rückwärts.
Sagt Grundschullehrer Tom Platt. Er unterrichtet eine 5. Klasse in der Dreiseen-Grundschule Fürstenberg. Das liegt idyllisch am Wasser gelegen, am nördlichen Rand von Brandenburg an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Er mahnt, nicht nur negativ auf die Pandemie zu schauen, sondern auch die positiven Effekte für die Kinder wahrzunehmen.
Sie werden selbstständiger, sie werden selbstorganisierter. All die Dinge sind sehr positiv.
Seine Grundschülerinnen und Grundschüler, beobachtet Tom Platt, würden riesige Fortschritte machen. Im normalen Leben, also ohne Pandemie, hätte man mit dieser Form von Selbstständigkeit bei den 10- bis 12-Jährigen nicht rechnen können, sagt er.
Viele Schüler, die vielleicht im Präsenzunterricht eher zurückhaltend sind, merkt man, dass es oft einen Wechsel gibt. Die sind dann vielleicht geübter im Umgang mit dem Rechner und können sich helfen. Sie lernen auf alle Fälle, dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, diese Hilfe anmelden und einfordern können und bestenfalls reagiert jemand auf diese Hilfe.
Lehrer Tom Platt versucht viel für, wie es Neudeutsch so schön heißt, das Teambuilding für den Klassenzusammenhalt. Jeden Morgen beginnt er daher den Tag mit einer morgendlichen Videokonferenz, in der die Schüler miteinander einfach nur quatschen können. Moin Moin 5a nennt er dieses Format. Am Nachmittag zu Schulschluss ruft er nochmal seine Schüler zusammen. Dann nennt sich das Ganze Clubbing Time.
So, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. 13:30 Kiddings. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Clubbing. Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden.
Tom Platt, Glatze, Kapuzenshirt, Jeans. Er ist eher der Typ Künstler als der strenge Lehrer.
Also, Folgendes haben wir heute vor. Ich habe einen richtigen kleinen Plan gemacht. Wir werden daran festhalten.
Diese Möglichkeiten des Quatschens in der Distanz seien die täglichen Momente, worauf sich die Schüler richtig freuen, erzählt Lehrer Tom Platt.
Und das ist natürlich für sie eine sehr gute Möglichkeit, nicht zu vereinsamen.
Auch Bildungswissenschaftler mahnen davor, immer nur die negativen Dinge zu benennen, statt immer nur von den Defiziten zu sprechen, die die Pandemie für Schüler mit sich bringe, solle man das Positive mal in den Vordergrund stellen.
Weil Kinder jetzt endlich die Chance haben, auch mal zu zeigen, dass sie tatsächlich selbstständig sind und damit eben nicht nur gezwungen sind, selbstständig zu sein, sondern eben das auch sein dürfen.
So Ulrich Kortenkamp von der Universität Potsdam, Didaktiker für das Fach Mathematik, selbst Vater dreier Kinder.
Ich möchte einfach nicht diese Kinder aufgeben. Ich habe genug erlebt, dass Kinder eben ein Jahr lang nicht beschult worden sind aus irgendwelchen Gründen und dann trotzdem wieder reingekommen sind. Wenn man denen jetzt schon erklärt, ihr seid sowieso verloren, dann sind die auch verloren.
Aber klar sei auch, ergänzt Bildungsexperte Kortenkamp, dass die Schulen, wenn die Pandemie es zulasse, so schnell wie möglich wieder geöffnet werden müssten. Daran führe kein Weg vorbei.
Und wenn Sie überlegen, es gibt halt so viele schlechte Lehrerinnen und Lehrer oder auch Nichtlehrerinnen und Lehrer, also die Leute, die als Quereinsteiger reinkommen, was nicht heißen soll, dass die jetzt alle schlimm sind oder so, sondern es gibt einfach ganz klar Leute, die können nicht vernünftig in der Schule unterrichten. Und wenn irgendein Kind die gerade mal für ein Jahr in der Schule gehabt hat, dann ist das vielleicht auch abgehängt in dem Fach.
Bildungswissenschaftler Kortenkamp ergänzt, man solle die Schüler der Corona-Jahrgänge nicht abschreiben, sondern nach Rezepten suchen, um den verlorenen Stoff wieder aufzuholen.
Also Sie können ja jetzt nicht sagen, wir lassen alle Drittklässler nochmal die dritte Klasse wiederholen, weil die vielleicht einfach in Mathe die Sachen gelernt haben, aber in Deutsch nicht. Das heißt, man braucht viel mehr Flexibilität demnächst in der Schule, um individuell in Gruppen die Kinder zusammenzubringen und dann wieder auf den Stand zu bringen, den sie haben sollten.
Das werde aber schwierig, gesteht der Potsdamer Didaktiker Kortenkamp. Solange die Schulpforten geschlossen sind, wird Grundschullehrer Tom Platt weiter an seinen täglichen Klassenleiterstunden festhalten, die mehr als nur profaner Unterricht sind, sondern eine Art sozialer Treffpunkt, damit die Klasse im Distanzunterricht nicht auseinanderfällt, wie am Ende noch sagt.
Also meine Lieben, die Zocker immer schön die Nase raushalten.
Ja.
Und wir sehen uns am Montag frisch und munter wieder. Alles klar, macht's gut. Tschüss.
Christoph Richter über die positiven Effekte für Schülerinnen und Schüler, die das Distanzlehren während der Corona-Pandemie mit sich bringt. Und auch die Schülerinnen und Schüler in Brandenburg dürfen sich wieder auf Unterricht in der Klasse freuen. Nächsten Montag beginnt der Wechselunterricht für kleine Gruppen an Grundschulen. Kommen wir zu den Hochschulen. Da wurde die Lehre weitestgehend auf Online-Formate umgestellt. In Fächern mit hohem Theorieanteil ist das vielleicht auch gar kein Problem, also zum Beispiel in der Germanistik oder in der Philosophie. Aber in Studiengängen mit hohem Praxisanteil ist die Online-Lehre dann doch eine Herausforderung für Studierende und Dozierende. In der Medizin zum Beispiel finden viele Kurse an Präparaten statt oder mit dem Mikroskop. Und das findet jetzt nicht mehr statt und das gefällt nicht allen Studierenden. Anja Nils hat bei Medizinstudierenden nachgefragt, wie sie das Studium in Zeiten von Corona erleben.
Ella Nöldicke ist verzweifelt. Sie studiert im zweiten Semester Medizin an der Universität Mainz und sollte jetzt eigentlich Nerven, Sehnen, Knochen und Gefäße an Leichen kennenlernen. Wegen Corona findet Anatomie allerdings überwiegend vor dem Computer statt.
Man sitzt eben alleine zu Hause und versucht, irgendwelche Muskeln auswendig zu lernen und irgendwelche Ansätze. Man hat aber keine Vorstellung, wie sie wirklich im Körper liegen.
Eine halbe Stunde Zeit pro Woche gibt es für das Lernen an der Leiche, mehr nicht, weil nur noch ganz wenige Anwesende erlaubt sind. Ähnliches gilt für Labore, zum Beispiel in Biochemie. Wegen der Corona-Bestimmungen habe das Medizinstudium nichts mehr mit dem zu tun, was sie sich eigentlich erträumt hatte, so Ella Nöldicke. Sie denkt jetzt darüber nach, Pause zu machen, bis sie wieder normal studieren kann.
Es ist eben so, dass ich merke, dass das Fach an sich interessiert mich extrem, aber es macht einfach unter den Umständen keinen Spaß.
Zur mangelnden Motivation kommt die Sorge, am Ende vielleicht eine schlechtere Ärztin zu werden als ohne Corona. Ulrich Förstermann, Dekan der Universität Mainz, sieht das Ganze weniger dramatisch.
Man macht es halt an Plastinaten, da sieht man auch die Organstrukturen oder man macht es an Modellen. Es gibt auch gute Atlanten und Bücher. Also ich glaube nicht, dass das so desaströs ist, dass man dann gar nichts mehr lernt.
Allerdings habe man die Bestehensgrenze bei der letzten Biochemie-Klausur an der Uni Mainz bereits um über 20% herabsetzen müssen, weil sonst zu viele Studierende durchgefallen wären, so Studentin Ella Nöldicke. Die Universitäten regeln den Umgang mit den Corona-Regeln im Medizinstudium unterschiedlich. Genäht wird an Bananenschalen statt menschlicher Haut, den Körperspender umkreist eine Live-Kamera, in einigen Universitäten findet ausschließlich Online-Unterricht statt, in anderen, wie zum Beispiel an der Uni Mainz und der Berliner Charité, gibt es eine Mischform. Statt mit Patienten kommen die Studierenden aber dann hauptsächlich mit ihren Kommilitonen in Kontakt, sagt Zweitsemesterstudentin Nele Lieberknecht.
Da ist einfach nicht dieses Distanzgefühl auch irgendwie da, dass man überwinden muss, also so eine gewisse Hemmung überwinden muss, aber dass auch wirklich alles sehr ernst angeht, also diese wirkliche Arztpraxis, die man dann auch üben möchte.
Deshalb müsse Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, auch praktische Inhalte später adäquat nachzuholen, meint Andreas Keller von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft.
Das heißt, sie nicht bestraft, wenn sie länger für ihr Studium brauchen, wenn sie noch ein Semester drauflegen müssen. Das heißt, es müssen dann Fördermaßnahmen weiterlaufen, wie BAföG oder Stipendien. Und es darf auch keine Sanktionen geben, Stichwort Regelstudienzeiten.
Denn auch unterschiedliche Rahmenbedingungen wie technische Ausstattung und finanzieller Background der Eltern führten jetzt dazu, dass eben nicht alle das Studium gleichermaßen erfolgreich absolvieren könnten, so Keller. Lili Landerer, die in Berlin bereits im 7. Semester studiert, sieht die Sache entspannter.
Die meisten Leute machen halt eben diese Praktika, die ja auch gefordert sind, auch in den Fachbereichen, die sie dann gerne später mal machen wollen oder für die sie sich interessieren. Und da lernt man dann meistens trotzdem immer noch am meisten. Was jetzt halt auch ist, dass viele Studierende natürlich auch auf den Intensivstationen helfen oder in der Anästhesie und da bestimmt auch viel mitnehmen.
Dennoch wird sich auch Lili Landerers Abschluss verzögern, weil sie an ihrer bereits begonnenen Doktorarbeit durch mangelnden Patientenkontakt nicht weiterarbeiten kann. Dass sich der Ärztemangel in Deutschland durch Stau an den Hochschulen oder Abbrecher noch verschärft, fürchtet Klaus Reinhardt von der Bundesärztekammer allerdings nicht.
Das, was Corona vielleicht tun wird, ist, dass wir uns in der Gesellschaft im stärkeren Maße nochmal darüber klar werden, wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitswesen ist. Insofern Auswirkungen von Corona gibt es schon, aber nicht derart, dass man jetzt Sorge haben müsste, die Versorgung würde davon in irgendeiner Form erheblich beeinträchtigt. Was ich, glaube ich, wichtig fände, ist, dass man den Studierenden jetzt auf jeden Fall die Sicherheit gibt, dass was ihr jetzt vielleicht nicht tatsächlich im Patientenkontakt erlernen könnt, das könnt ihr nachholen und dafür werden wir sorgen.
Trotzdem eine schwierige Situation für Studierende und Dozierende, wenn in sehr praxisnahen Studiengängen die Kurse nicht so stattfinden können wie gewohnt. Und jetzt geht es um die Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spüren ja oft einen hohen Druck, immer wieder neue Forschungsergebnisse zu publizieren. Und wenn renommierte Fachmagazine einen Aufsatz nicht annehmen, dann kann es verlockend sein, auf Verlage im Internet zurückzugreifen. Das Problem ist aber, dass es viele Fake-Verlage gibt, die gegen Geld ungeprüft Inhalte publizieren und dabei auch manchmal ziemlich viel Quatsch veröffentlichen. Im Sommer 2018 hatten Medien aus dem In- und Ausland die Dimension gezeigt, um die es geht. Auch der Deutschlandfunk war mit dabei. Eine sechsstellige Zahl an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern international hatte die Dienste der Verlage in Anspruch genommen. Darunter waren auch viele aus Deutschland. Eine Umfrage an Hochschulen zeigt jetzt, dass viel passiert ist, um das Problem in den Griff zu bekommen. Peter Hornung.
Es sind Nachrichten wie diese, auf die die Welt wartet.
Some big breaking news coming in. Top public health experts from
the... In 3 Monaten sei die Corona-Pandemie vorbei. Das berichtete CNN India. Allerdings schon im Juni letzten Jahres. Der Nachrichtenkanal war, wie andere Medien auch, einer Studie aufgesessen, die in einer Fake-Zeitschrift erschienen war. Im Juni 2018 hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung über solche Fake-Zeitschriften berichtet.
Guten Abend. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sowie internationalen Medien sind weltweit 400.000 Forscherinnen und Forscher betroffen. 5.000 sollen allein in Deutschland ihre oft mit öffentlichen Geldern finanzierten Beiträge in wertlosen Online-Fachzeitschriften veröffentlicht haben.
Viele dieser Wissenschaftler waren Opfer geworden, sind auf irreführende Werbung hereingefallen, weil sie ihre Forschung schnell veröffentlichen wollten. Andere haben diese Fake-Verlage wohl absichtlich ausgewählt, um ihren Lebenslauf aufzuhübschen oder um einfach eine Pseudokonferenz zu besuchen, irgendwo auf der Welt, veranstaltet vom Verlag. Die Recherchen zeigten damals, selbst prominente deutsche Professoren waren beteiligt, über Jahre hinweg. Über die Qualität der so veröffentlichten Arbeiten sagt es eigentlich noch nichts aus. Das Problem aber ist, die Fake-Verlage behaupten zwar, dass vor Veröffentlichung alles ordentlich geprüft wird, sie tun es aber in Wirklichkeit nicht. Und deshalb wird auch richtiger Unsinn veröffentlicht, sagt Clara Ginter von der Unibibliothek Graz.
Wir haben es auch bei Raubverlegern wiederholt gesehen, dass gerade solche Zeitschriften dann auch gerne herangezogen werden, um Verschwörungstheorien zu publizieren.
Graz war im deutschsprachigen Raum Vorreiter beim Kampf gegen diese Fake-Verlage. Eine Umfrage unter knapp 50 der größten deutschen Universitäten zeigt, seit 2018 ist einiges passiert. Und die Medienberichterstattung habe dazu beigetragen, sagt Wolfram Horstmann, Direktor der Staats- und Unibibliothek Göttingen.
Es war sicher zu großen Teilen vorher schon bekannt, dass hier eine Problematik vorliegt, die beachtet werden muss. Aber der Durchdringungsgrad hat sich deutlich erhöht.
Die meisten der vom NDR befragten Hochschulen haben das Thema verstärkt aufgegriffen. In Workshops, Kursen für Nachwuchswissenschaftlern, neuen Arbeitsgruppen oder Veröffentlichungen. Checklisten wurden eingeführt und neue Beratungsangebote, die es leichter machen, Fake-Zeitschriften zu erkennen. Viele Unis haben klargestellt, wer in Fake-Journals veröffentlicht, kriegt keinen Uni-Zuschuss.
Und auch diese Meldung kommt aus der Hochschullandschaft. In Bayern steigt die Zahl der Studierenden, die ein duales Studium aufnehmen, die also auf die Kombination von Studium und Berufsausbildung setzen. Das teilt das Netzwerk Hochschule Dual mit. Insgesamt gibt es zum Wintersemester 2020/21 in Bayern rund 8.300 Dual-Studierende, das sind etwas mehr als im Vorjahr, und auch mehr Betriebe machen mit. Gefragt sind vor allem die Bereiche Technik, Informatik, Informationstechnologie, gefolgt von Gesundheit, Soziales und Wirtschaft. Und es ist natürlich für die Studierenden ein Vorteil, dass sie sich um die Finanzierung ihres Studiums nicht mehr so viele Gedanken machen müssen, sofern der Betrieb gut durch die Pandemie kommt. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Corso Kunst und Pop. Und da geht's heute unter anderem um ein Romandebüt.